Freue mich auch sehr, heute mit euch zu sein. Ja, habt ihr die schöne Blume gesehen? Ja, auch da vielen Dank für wer es auch organisiert hat. Ja, danke für die musikalische Begleitung. Gestern durften wir einen sehr gesegneten Männertag haben und da waren ja etliche Männer auch aus der Gemeinde Bern. Ihr wart auch dabei. Das hat mich sehr gefreut. Also der Männertag war nicht in Bern, der war in Dübendorf, ja, und es war wirklich ein Tag wunderbarer, ermutigender, schöner Gemeinschaft. Ja, wir wollen heute Morgen ein ganz praktisches Beispiel am Wort Gottes durchnehmen und uns einfach diese Frage stellen, was will uns dieses Beispiel, Wunder, Jesus tat, uns ganz persönlich sagen. Wir öffnen Johannes Kapitel 6 und Johannes, er sagt am Ende seines Briefes Folgendes. Johannes Kapitel 20 lesen wir Vers 30 und 31, wir kommen gerade zu Kapitel 6. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun von seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also der primäre Ziel, warum die Wunder im Wort Gottes vorkommen, also aufgeschrieben wurden, ist, damit man erkennt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Ja, und das wollen wir auch heute sehen anhand einem Wunder, der Jesus tat in Johannes Kapitel 6. Da geht es um die Speisung der 5000. Und diese Wunder lesen wir nicht nur im Johannesevangelium, sondern auch in Matthäus, Markus und Lukas. Und das macht diese Wunder ein wenig besonders, dass alle vier Schreiber sich diese Mühe gemacht haben, diese Wunder zu schreiben. Ja, dass es in Matthäus, Markus und Lukas vorkommt, hätte man erwartet. Dass aber auch Johannes diese Wunder nochmal erwähnt, ist besonders. Weil Johannes hat als letzter geschrieben. Johannes ist ja nicht einer der synoptischen Evangelien. Also synoptisch heißt die, die das Gleiche wiederholt haben, mit einem anderen Schwerpunkt. Johannes hat vieles ergänzt, was die anderen drei nicht geschrieben haben. Aber siehe da, diese Wunder hat auch er aufgeschrieben und deshalb, ja, glaube ich, es hat uns sehr viel zu sagen. In Johannes haben wir das Ich Bin. Ich bin, und Jesus sagt, Johannes 6, Vers 35, sagt er, Jesus aber sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. So kommen wir zu einem Wunder, wo Jesus unter anderem bestätigt, was heißt es, das Brot des Lebens zu sein. Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens? Wir werden es auf eine ganz praktische Art und Weise sehen, aber der geistliche Lektion ist auch dies, was, wo Jesus seine Jünger hinbringen will. Vertraut mir. Wer in mir ist, der wird nicht hungern noch dürsten. Lass uns lesen Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Johannes 6, 1 bis 14, nochmal das gleiche kommt in Matthäus 14 vor, Markus 6 und in Lukas Kapitel 9. Ich lese die Verse 1 bis 14. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen könnten? Da sagte er aber, ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denar Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist eine Knabe da, hier, Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinem Jünger, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelte sie die und füllten 12 Körbe mit Brocken von den Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und dann war die Reaktion, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Okay, ja, erstmal sehen wir, es waren 5000 Männer. Im Allgemeinen ist man der Meinung, wenn es 5000 Männer steht, hat, dass man wirklich nur die Männer gezählt hat und somit waren es wahrscheinlich mehr als 10.000 Personen, die da in diesem Ort waren. Wir haben ja nochmal eine Speisung, der ähnliche Wunder, der Speisung der 4.000. Der Speisung der 4.000 lesen wir Matthäus 15 und Markus Kapitel 8. Die Speisung der 4.000 war eine Speisung von Menschen, die nicht hauptsächlich nicht aus jüdischem Hintergrund kamen. Da wiederum aber war es wahrscheinlich die meisten von denen, die auch aus dem Volk Israel kamen. Also die Speisung der 5.000, wir können auch sagen Speisung der 10.000, wenn es tatsächlich nur die Männer gezählt wurde. Man nimmt an, dass da ja auch Frauen und Kinder waren. Also es waren sehr, sehr viele. Wo geschah es? In Lukas Kapitel 9 lesen wir, dass es ein Ort nicht weit von Bethsaida war. Und wann geschah es? Also Bethsaida lag ja am See Genezareth. Etliche der Jünger kamen ja aus Bethsaida, wie ein Petrus, wie ein Johannes. Also es war ein Ort, wo die Fischer wohnten. Und nicht weit von diesem Ort geschah es. Und wann? Das ist noch wichtig zu sehen, im Frühling. In Johannes 6, Vers 4 haben wir gelesen, es war aber der Passa nahe. Der Passa, das jüdische Passafest, normalerweise würde man da nicht mehr im Norden sein, man würde nach Jerusalem gehen, aber es war noch nicht Passa, aber es stand unmittelbar vor der Tür. In Vers 10 lesen wir, es war nämlich viel Gras an dem Ort. Also es war, die wo Israel ein bisschen kennen, die wo mal in Israel waren, im Sommer. Im Sommer habt ihr, wer war im Sommer mal in Israel? Ja. Also ich gehe regelmäßig mit den Jugendlichen im Sommer nach Israel. Die einen denken, puh, ist viel zu heiß. Tatsächlich am Toten Meer war es einmal 49 Grad. Ja. 49 Grad und dann haben sie alle das Tote Meer gesehen und dachten, jetzt ist es schön erfrischend. Die gingen in das Tote Meer hinein und das Tote Meer war irgendwie 34 Grad heiß. Ja. Also erfrischend war es gar nicht. Ja. Aber es war mal ein Erlebnis, weil jeder, der nicht schwimmen konnte, hat entdeckt, dass er so sehr wohl schwimmen kann. Ja. Gut. Aber im Großen und Ganzen ist der Durchschnittstemperatur so zwischen 28 bis 35 Grad im Sommer. Aber wenn die Sonne lang scheint, was geschieht? Das Gras verdorrt und das ist alles andere als grün. Wir kennen das in der Schweiz fast nicht. Ja, die Tage werden auch ein bisschen heißer und da merkt man schon, dass das ein bisschen, alles wieder ein bisschen brauner, aber in Israel ist es ganz normal. Im Sommer ist es verdorrt und das Grün ist kaum noch da. Wenn ich meine israelische Kollegen bei mir habe und wir gehen durch die Schweiz, irgendwann können sie das nicht mehr sehen. Immer nur grün, grün, grün und nochmal grün. Ja, es ist ja schon schön. Wir sind da gesegnet, dürfen wir auch dankbar dafür sein. Aber wir lesen, es war nämlich viel Gras an dem Ort. So nimmt man an, das geschah irgendwann März, April. Also in der Zeit, wo es noch sehr angenehm war und nochmal kurz vor dem Passafest. Passa ist meistens April plus minus, je nachdem, das ist ja der jüdische Kalender. Also eine angenehme Jahreszeit. In den vier Evangelien erfahren wir, dass es nach der Ermordung Johannes stattfand. Johannes der Täufer wurde ja umgebracht. Und im Matthäus-Evangelium lesen wir, es fand nach dem markante Ereignis, diese Sünde gegen den Heiligen Geist in Matthäus Kapitel 12. Und ab Matthäus 13 lesen wir, dass Jesus eigentlich sich abwendet vom Volk. Er will nicht mehr intensiv beim Volk sein und trotzdem sehen wir, das Volk sucht ihn. Wir haben ja gelesen, Johannes 6, dass er war ja erst mit seinen Jüngern zusammen. Und so ist diese Lektion primär eine Lektion für den Jünger, die schlussendlich den Befehl bekamen, geht hin in alle Welt. Diese frohe, rettende Botschaft zu verkündigen. Aber die Jünger mussten vorbereitet werden für diese so wichtige Dienst. Und ab Matthäus 12 tatsächlich, Jesus redet in in 13 in Gleichnisse. Warum redet Jesus in Gleichnisse? Viele würden sagen, damit sie es besser verstehen. Aber in Matthäus 13 lesen wir, damit sie es nicht verstehen. Den Jünger sagte, euch aber ist es gegeben, es zu verstehen. Aber ihnen ist es jetzt verborgen. Gut, nichtdestotrotz, wir lesen, das Volk suchte ihn. Das Volk suchte ihn und wie war ihre Reaktion? Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Sie wollten ihn zum König machen. Wollten sie ihn auch als Erlöser haben? In einer Passa, in einer späteren Zeit, haben sie ihn verraten. Da war keiner da. Ja, auch nicht seine eigenen Jünger. Alle haben ihn verlassen. Ich glaube sehr wohl, dass die Jünger und die dort waren, glaubten, er ist der König. Aber sie haben nicht verstanden, warum er eigentlich kam. Okay, was können wir jetzt von diesem Ereignis alles lernen? Als erstens, Glaube und Sicherheit im Herrn. In Johannes Kapitel 6, Vers 5 lesen wir, Johannes 6, 5, dann wenn Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Wo kaufen wir Brot? Und wir lesen diese Vers 6, der steht nicht in aller Übersetzungen. Da sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste sehr wohl, was er tun wollte. Also wem wurde als Probe gestellt? An Philippus. Philippus, glaubst du, dass der Herr sorgen wird? Eigentlich konnte Philippus sagen, ja, eigentlich unmöglich, aber Herr, du bist ja da. Du wirst sehr wohl schauen, dass es gut kommt. Nein, so hat er nicht reagiert. Er hat gesagt, ja, wir haben 200 Denar, aber ja, was bringen 200 Denar für so viele Menschen? Sogar wenn man genug Geld hätte, für eine ganze Menge Brot zu kaufen, wo will man so schnell so viel Brot holen? Also so oder so war es unmöglich für die Menschen, diese Nahrung zu bringen. Was wollte eigentlich Jesus an Philippus groß machen? Wenn wir die Bedürfnisse anderer erfüllen sollten, wo wir selber wenig haben, wem vertrauen? Jesus. Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus zu vertrauen, auch wenn wir wenig haben. Ja, oft denken wir ja so, ja, ich habe ja nicht viel, dann gebe ich auch am besten gar nichts, damit ich genug habe für mich selbst. Aber Jesus wollte zeigen, in dieser Situation, wo du wenig hast, wem vertraust du? Legst du dein Vertrauen in deinen Verstand allein? Wenn wir unser Verstand vertrauen, werden wir nie Berge versetzen können. Wenn wir unser Bankkonto vertrauen, werden wir nie Berge versetzen können. Ja, oft haben wir Gedanken, wenn man viel Geld hätte, dann könnte man viel wirken im Reich Gottes. Nein, das ist eine Illusion. Ja, ich habe auch zwischendurch mal diese Gedanken. Ja, wenn man dies und jenes hätte, dann hätte man dies und jenes kaufen können, dies und jenes drucken können, dies und jenes kaufen können und all dies im Reich Gottes einzusetzen. Aber dies ist nicht, was Gott von uns will. Er will, gib dies, was du hast und vertraue mir. Vertraue in Gott, der Allmächtige. Und so kommen wir zum nächsten Lektion. Das, was du hast, geben fürs Reich Gottes. Markus 6, Vers 38 lesen wir, wie viel Brot habt ihr? Was antwortet Petrus? Es ist eine Knabe hier, der hat 5 Gersten Brot und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Also erstmal sehen wir, sie waren schon ein wenig besorgt und sie haben geschaut, Moment, habt ihr überhaupt etwas dabei, ihr Menschen? Eine Knabe war da. Und diese Knabe sorgte für sich selbst, theoretisch. Er hat ja genug Brot für sich gehabt und auch Fisch. Was war das für ein Fisch? Ja, jetzt würde einer sagen, vielleicht ein Petrusfisch, ja. Ja, damals in Segenezeret, da hat es ja genug Fisch gehabt. Das wissen wir, die Jünger waren da. Aber das Fisch wurde natürlich gesalzen, weil sonst wäre es nach einem Tag nicht mehr ja, genießbar. Es war ein gesalzter Fisch, war somit lang konserviert und man konnte es auch über längere Zeit dann mit sich nehmen und zwischendurch, wenn man Hunger hat, essen. Also es war nicht so eine reichhaltige Büffe, was dieser Junge hatte, dabei hatte. Ja. Ich weiß nicht, wie meine Kinder reagieren würden, wenn sie eine Schulreise gehen und ich sage, ja, da habt ihr ein bisschen Brot und getrockneter Fisch. Ja. Stellt euch mal vor, die verwöhnte Europäer, ja. Das wäre wahrscheinlich Krieg in unsere Städte, ja. Es würde nicht gehen. Aber damals war das Ganze, und wir lesen, es war Gerstebrot. Gerstebrot war eher Brot der armen Menschen. Also die Menschen kamen aus einfacher Verhältnis. Aber sie suchten ihre Heil. Sie haben einen Hunger gehabt. Aber dieser Junge, er war ein weiser Junge. Und Petrus ganz, ja, man kann ihn verstehen, sagt, ja, wir haben ein bisschen Brot, aber das bringt ja gar nichts. Menschlich gesehen, unmöglich. Ja, der Herr verlangt oft auch von uns Sachen, die für uns unmöglich sind. Wie würden wir antworten? Herr, wir haben keine Kraft. Wir haben keine Finanzen. Was würde Jesus antworten? Er würde antworten, gebt mir das, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Der Herr verlangt nie etwas, was wir nicht haben. Aber das, was du hast, gebe es zum Ehre Gottes. Setze es im Reich Gottes hinein. Das lesen wir ja im alttestamentlichen Beispiele. Zum Beispiel Gideon in Richter Kapitel 6. Gott beruft an Gideon und Gideon sagt, mich berufst du? Ich bin ja nichts. Wir sind eine kleine Sippe im Stamm Menasse. Wir sind doch nichts. Aber der Herr sagt, ich habe dich berufen und genau durch dich werde ich auch wirken. Oder ein bekanntes Beispiel war Elia und die Witwe aus Zarpat in 1. Könige Kapitel 17. Es war Hungersnot im Land. Lass uns öffnen, 1. Könige 17. Eine Hungersnot und in dieser Hungersnot kommt Elia und verlangt etwas. 17 lesen wir. Ich lese ab Vers 13. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinen Sohn sollst du danach etwas machen. Also der Prophet verlangt etwas, was in Bezug auf den Menschenverstand nicht logisch war. Es muss für dich, der Prophet Gottes, Brot machen, aber ich selbst habe ja Hunger. Und dann sagt der Herr, durch Elia. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrer Haus viele Tage lang. Also diese Frau hat die richtige Entscheidung getroffen. Sie hat Gott vertraut. Sie hat Elia, den Prophet Gottes, vertraut. Und sie war bereit, tatsächlich für den Diener Gottes zu sorgen, gegen jeglichen menschlichen Verstand. Und Gott hat es gesegnet. Und sie und ihre Familie musste kein Hunger leiden, weil im Wenig war sie treu. Und Gott hat sie hindurchgetragen. Ja, es ist etwas beschämend, aber das ist halt so. Dass oft geht man noch als Verkündiger und man wird eingeladen, vielleicht in ein fremdes Land, und man geht, und man kommt in Verhältnisse hinein, wo viel Armut da ist. Aber dann wird man eingeladen, vor allem in Rumänien eingeladen, und da gab es dann richtig Fleisch, Hühnerfleisch. Und da habe ich nachhinein erfahren, der einzige Huhn haben sie noch geschlachtet für mich. Ja. Und ich danach habe gesagt, ich brauche doch kein Fleisch, ich kann auch die beste Tomate habe ich in Rumänien gegessen. Also ein guter Tomatensalat wäre auch gut, ja. Aber nein, das Beste wurde geschlachtet, damit der Prediger genug zu essen hat, ja. Ja, das würden wir wahrscheinlich eher nicht machen, ja, so in unserer Mentalität. Aber das ist diese Mentalität, ich vertraue dem Herrn. Vielleicht ist es auch Gastfreundlichkeit, wo man erzogen wurde. Aber schlussendlich geht es darum, vertraue Gott. Und was du zu seiner Ehre machst, was du in sein Reich einsetzt, wird der Herr schlussendlich belohnen. Und es hat nichts mit einem Wohlstandsevangelium zu tun, sondern einfach mit Gottes Verheißungen. Er so, gib das, was du hast, und der Herr wird dadurch einen großen Segen bringen. Und denk nicht nach menschlicher Logik, sondern nach der göttlichen Logik, nach dem göttlichen Segen. Und dieser Junge, das müssen wir schon sehen, dieser Knabe, vielleicht war er so 13, 14 Jahre alt, er gab, was er hatte. Eigentlich konnte er sagen, Moment. Ich habe für mich gesorgt. Es ist euer Problem, dass ihr nichts habt. Meine, mit diesen 5 Brot und 2 Fische werdet ihr sowieso nichts erreichen können. Also ich behalte es lieber bei mir. Dann ist mindestens einer da, wo nicht Hunger wird. Ja. Aber nein. Und das ist nicht Petrus, der ihm gezwungen hat. Dieser Junge gab es freiwillig. Und das zeigt wiederum diese Größe, dieser Junge. Ja, er hat etwas geopfert. Wahrscheinlich hat er schon anders als die anderen verstanden. Der vor mir ist mächtig. Wahrscheinlich hat er mehr verstanden als sogar der eigene Jünger Jesu, wer Jesu wirklich war. Und er hat es gegeben. Petrus bekam es und er war am Zweifeln. Was wollen wir damit anfangen? Kommen wir zum nächsten Punkt. Zum dritten Punkt, Johannes 6, Vers 10 lesen wir. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Es war eine Art Gehorsam. Gehorsam gegenüber Gott und seine Vorschriften. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Ja, Jesus, warum sollen wir sitzen? Was soll das Ganze? Schick doch die Leute weg, dass sie in die Dörfer gehen und Brot kaufen. Aber es war einfach Vertrauen in Gott, auch wenn es nicht immer für uns logisch aussieht. Auch wir haben unsere Prägungen. Und oft denken wir, dass der göttliche Maßstab uns eher hindert, weiterzukommen, hindert in Bezug auf das Leben in der Gesellschaft. Aber Gottes Maßstab ist der, der uns schützt und bewahrt. Und auch wenn wir nicht immer alles verstehen, aber Gottes Maßstab offenbart sich im Wort Gottes und es heißt, unterordne sich diesem Maßstab. Er ist der, der dich schützt. Er ist der, der dich bewahrt. Auch wenn der Gesellschaft uns etwas anders vermitteln will. Aber da war es ganz einfach. Ein Befehl Gottes, sie sollen sitzen. Was müssen die Jünger machen? Sie mussten es einfach ausführen. Da kommen wir zum vierten Lektion. Bei Gott gibt es Ordnung. Ja, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und ich möchte, dass wir es richtig verstehen. Wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakteren. Der eine ist von seinem Naturelle ganz, ganz ordentlich. Also da, wenn er weg also zum Arbeitsplatz geht und in der Gemeinde, dann ist seine Wohnung picobello in Ordnung. Ich habe auch schon eine Predigt gehört, unsere Wohnung muss immer picobello sauber sein, weil wenn der Entrückung stattfindet, dann sollen die Ungläubigen sehen, wie ordentlich wir waren. Ich sehe es nicht so, Geschwister, nein. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Ordnung heißt System. Ordnung heißt, dass Gott reagiert nicht in einem Chaos. Das ganze Schöpfung Gottes hat ein System. Eine faszinierende Ordnung. Und das ist das, was Jesus auf ganz praktische Art und Weise zeigt. Auch in einer Gemeinde hat Gott eine gewisse Ordnung geschaffen. Eine gewisse Struktur geschaffen. Und diese Struktur ist von Gott gegeben. Und wenn Gott etwas gibt, ist dann diese Struktur, diese Art, der uns auch schützt. Und wir sehen in der Struktur, wir werden als Leib Christi genannt, Gemeinde. Der Haupt ist Christus. Und dann wiederum sehen wir verschiedene Gaben in der Gemeinde, die in der Gemeinde auch eingesetzt werden sollten. Somit ist jeder einzelne von uns in der Gemeinde wichtig. Es gibt keinen in der Gemeinde, der nur kommt, um zu hören. Leider gibt es sie. Aber so soll das nicht sein. In der Gemeinde bin ich ein Teil von einem Leib. Und ich setze eine Gabe ein. Eine Gabe kann Gebet sein. Eine Gabe kann etwas Organisatorisches sein. Dass wir heute Kaffee trinken, ist auch, dann braucht es Geschwister, die es organisieren, die es einkaufen. Dass wir so wunderschöne Blumen haben, Kerze, das musste jemand organisieren. Dass jemand im Klavier spielt, am E-Piano, Entschuldigung, das brauchte auch jemand. Und so weiter. Dass das ganze Raum schön ordentlich war, auch das brauchte es jemand. Es brauchte jemand, der die Einleitung sich Gedanken macht. Und so sehen wir ganze klare Strukturen. Wiederum sehen wir eine gewisse Leitungsstruktur von Ältesten, von Diakonen und so weiter. All dies ist uns von Gott gegeben, damit das Leib Christi auch funktionieren kann. Und der Haupt ist und bleibt Christus. Jetzt haben wir ein ganz praktisches Beispiel und wir öffnen dazu noch als Ergänzung Lukas Kapitel 9. In Lukas Kapitel 9 lesen wir das gleiche Ereignis, Vers 14 und 15. Wir sehen in Johannes, die 5000 sollen einfach mal sitzen. Aber da lesen wir, es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Also da sehen wir, Jesus gibt ihnen eine Struktur, damit das nächste Ereignis auch funktionieren kann. Also in 50er Gruppen, möchte man an der Frage stellen. Wenn wir eine Gemeinde wären mit 5000 Personen, was nicht ist, kann auch werden, ja? Jetzt, 5000 Personen, kann ein Ältester diese 5000 dienen? Unmöglich. Aber wir sehen da eine Struktur, wo Jesus bringt. Eine 50er Person ist so, da kann man einen guten Überblick haben. Tatsächlich, unsere Jugendreise nach Israel, wo wir machen, sind meistens so 50 Personen. Und da tatsächlich, wenn es mehr werden, 60, dann wird es langsam schwerer, die Kontrolle zu haben über diese ganze Gruppe. Ja. Also die, wo in Jerusalem waren, mit 50 Personen durch die Gasse Jerusalem zu gehen und dann keiner zu verlieren, das ist teilweise eine Kunst. Ja. Früher haben wir so Mütze gehabt, schöne Farbe, rot, gelb, dann hast du von Weitem gesagt, ja, das ist einer von uns, komm. Ja. Aber heute eine modebewusste Generation, keiner will diese Mütze anziehen. Ja. Okay, ja, anderes Problem. Aber es braucht eine Struktur. Und so bringt Jesus, sagt er, sie sollen sich in 50er Gruppe setzen, plus, minus. Und dann, also, kann Gott auch handeln. Und so sehen wir, Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott reagiert nicht in ein Chaos, sondern Gott schafft Ordnung, um auch dementsprechend reagieren zu können. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 4, Kapitel 14, die Verse 33 und 40. Da wird ja genau dieser Punkt erwähnt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Achtung! Missbraucht diese Vers nicht. Nochmal, was ich vorher gesagt habe. Wenn morgen die Entrückung ist und eure Bett wurde nicht schön gemacht heute und dann ist das Bett immer noch so, ja. Jetzt ist die Entrückung, was würde man über euch denken? Nein, nicht das ist gemeint, ja. So, was gemeint ist, es geht um eine geistliche Ordnung und eine strukturelle Ordnung. Und jede Gesellschaft, der eigentlich vom Gottesgeist geprägt wurde, von der christlichen Maßstab geprägt wurde, ist eine Gesellschaft, der sehr ordentlich funktioniert. Da ist eine ganz klare Struktur und Ordnung. Da, wo Gott weggedacht wird, das ist auch das Gefahr der Evolutionslehre, wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Struktur, gibt es keine Ordnung, nichts, dann kommt der Tohuwabohu. Das ist vorprogrammiert. Es hat auch mit dieser Struktur von Mann und Frau zu tun. Wenn man dies ablehnt und heute, ja, heute habt ihr da in Bern, also mein, der Zug war voll mit Frauen, die sehr sportlich waren heute. Und ich dachte im Bahnhof Bern, was ist da los? Und dann habe ich immer gecheckt, ja, es gibt heute einen Frauenlauf, ja. Ja, heute darf sich ein Mann für diesen Lauf auch anmelden, wenn er sich als Frau fühlt. Ja, das wäre nur ganz praktisch, weil die von euch Männer, die nicht so gut sind und genug gut seid, unter der Frau zu sein, vielleicht gewinnt die noch einen Preis, ja. Das geschieht leider in unserer Gesellschaft und wehe dem, der es angreift. Wehe dem, der etwas dagegen sagt. Der ist gerade, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Problem. Aber das ist die göttliche Ordnung, die Gott geschaffen hat. Und wenn man diese Ordnung zerstört, Mann, Frau, es gibt nicht nochmal 100 andere Geschlechter. Es ist unbiblisch. Das ist ein bewusster Angriff gegen Gott. Also man zerstört Mann, Frau, man zerstört die Ehe, man zerstört die Familienstruktur, die Gott gegeben hat, und dann bleibt nichts mehr übrig. Der Chaos in unserer Gesellschaft ist vorprogrammiert. Ich rechne damit, dass in 10 Jahren wir nicht nur, also wir haben ja jetzt auch viele Psychiatrie, aber dass wir dann x-fach mehr Psychiatrie haben, weil es wächst eine junge Generation auf, der nicht weiß, was er ist. Und das wird eine Katastrophe werden. Und wer ist schuld daran? Wir denken Gott weg. Und wo Gott weggedacht wird, wird auch jegliche Ordnung weggedacht. Okay, also Gott ist ein Gott der Ordnung. Lass uns zur 5. Lektion gehen. Der 5. Lektion ist auch eine Schlussfolgerung von den anderen Lektionen. Abhängigkeit von Gott. In einer ständigen Abhängigkeit von Gott leben. Oder auch Dankbarkeit gegenüber Gott. Abhängig von Gott. Ja, indem dieser Junge dieses Brot gegeben hat, hat er gezeigt, okay, wenn der Meister es will, ich gebe es. Wahrscheinlich hat er etwas vor, was ich nicht verstehen kann. Offenbarung 3, Vers 8 in Essenzschreiben lesen wir über die Gemeinde Philadelphia folgendes. Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das war genau die. Sie haben vertraut. Sie haben nicht viel Kraft gehabt, nicht viele Mittel gehabt. Und trotzdem haben sie an ihm geglaubt und sind standhaft geblieben. Jetzt, was heißt das? Sie müssen sich vorstellen, alle haben Hunger. Wer von uns Kinder hat, der weiß das. Wenn Kinder Hunger haben, also Kinder wissen erstmal bei unserer Gesellschaft nicht, was Hunger heißt. Ja. Aber trotzdem, wenn sie Hunger haben, ich merke das an meinem Kleinsten, der Jüngste bei uns, der ist ja 3-jährig, und ja, wir haben noch nicht gebetet und der ist schon am Essen. Und dann sag ich, Mike, wir beten noch. Ah, dann ist er mit dem Gabel so, macht den Augen zu, dann ist er schon bereit, ja. Aber manchmal ist er auch ganz fromm, dann betet er so, ja. Ja, sind doch. Aber eben, Hunger, ich will ja essen, Papa, bete endlich, ja. Aber dieser Punkt des Gebets, wir lesen Markus 6, Vers 41. Markus 6, 41, und das ist eine wichtige Lektion für uns. Markus 6, 41, da lesen wir, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern. Er dankte. Hat mir jemand mal gesagt, weißt, das Gebet vorm Essen ist wie nicht wirklich nötig. Paulus, inmitten einer Chaos, er ist auf dem Boot, Sturm ist da, der Boot wird bald untergehen, und er sagt alle, esst was, stärkt euch. Aber vorher, was tut er? Er dankt Gott. Und erst dann soll er sie essen. Jesus selbst tat es. Der Sohn Gottes gab uns ein Beispiel. Seid in allem dankbar. Und zeigt auch diese Dankbarkeit. Wo ich in den USA war, hat mich das sehr positiv überrascht. Allgemein, die Gläubigen in den USA sind sehr gastfreundlich. Ich habe gestern einen getroffen, ein deutscher Student. Und der studiert in den USA. Also er macht seine theologische Ausbildung. Und er erzählte mir, weißt du, diese Gastfreundlichkeit, wo ich dort erlebe, das habe ich nirgendwo erlebt. Ich kam dort als totaler Fremder. Ich bekam ein Zimmer in einer der Wohnungen der Ältesten, also Häuser, die haben ja alle Häuser dort. Und da hat der Älteste mir gesagt, mein Haus ist dein Haus. Ja, und das ist wirklich so. Das ist jetzt keine Floskel. Ich habe es selber auch erlebt, in gleicher Gemeinde, mit dem gleichen Menschen. Ich kam da mit meiner Frau. Und da hat er uns gesagt, mein Haus gehört jetzt euch. Nur mein Schlafzimmer gehört mir. Aber sonst gehört alles auch euch. Und so war es. Wir durften alles. Der Küche benutzen, den Kühlschrank nehmen, was wir wollen. Wir mussten nicht erstmal fragen, du, ist es okay, wenn ich diese einzige Cola jetzt nehme oder weiß ich was. Ja. Man muss auch gar kein schlechtes Gewissen haben. Nein, mein Haus gehört euch. Aber was mich sehr imponiert hat, war die Art und Weise, wie sie zu ihrer Glaube stehen. Wir waren im Restaurant und da stand dann der Älteste auf und hat einfach gebetet. Bei uns im Restaurant, weiß nicht, wie ihr es macht, aber schaut keinen Deutschen, kann keiner verstehen. Keiner hat es gesehen. Halleluja. Moment, müssen wir uns schämen, dass wir Gott danken? Ja, okay, wir können es auch nur im Herz machen. Da merkt doch keiner. Aber der Herr weiß es. Nein, bezeugt eure Glauben. Lasst uns unser Glauben bezeugen, ohne zu schämen. Und genau dies tut Jesus. Er dankt Gott. Was beten wir, Vater unser? Gib uns unser tägliches Brot. Es ist diese Dankbarkeit. Herr, du sorgst für uns. Und wenn dieser Gedanke gut hineinkommt unter Christen, ja, wir müssen nicht unbedingt beten. Gesetz ist es nicht. Aber es ist eine innere geistliche Einstellung, der wir haben. Und schlussendlich kommt diese oberflächliche, hochmütige Einstellung auch in unser Leben immer stärker und stärker hinein. Ja, der Herr weiß es ja. Moment, Jesus betet. Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer. Und er dankt, das war ein Beispiel für den 12 Jünger und für die 5000 Männer, die da waren. Alle haben das gehört und gesehen. Jesus dankt. Ihr habt Hunger, schön für euch. Wartet. Wir wollen erst beten. Ja, ich weiß, wenn man Hunger hat, muss man nicht unbedingt gerade ein 5-minütiges Gebet sprechen. Man kann auch Gott einfach danken und ja. Okay. Also diese Abhängigkeit vom Herrn zeigt sich auch im Gebet. Das Gebetsleben ist eine wichtige Lektion für uns. Oder diese Frage, die sich uns stellt, bist du abhängig von Gott? Und lebst du in dieser Abhängigkeit? Und ich glaube, da haben wir ein Problem. Wir wohnen in ein Land, einer der reichsten Länder Europas. Wenn wir im Mikrokop hineingehen, Aldi und Lidl und auch den Däner, was sehen wir am Feierabend? Regale, die voller sind. Wenn ihr einen Laden reingeht und die Regale sind halb leer, würdet ihr gerade wieder rausgehen. Ja, ich gehe zum nächsten. Da ist alles noch frisch. Das ist das, was wir erwarten. Das ist das, was wir auch bekommen. Wir haben eine Fülle, die unglaublich ist. Aber diese Fülle bringt uns jetzt zu einer sehr wichtigen und letzten Lektion. Der Überfluss. Wie gehe ich damit um? Und da können wir von Jesus lernen. In Vers 12 und 13 lesen wir Johannes 6. Und als sie gesättigt waren. Also erstmal, was haben sie gegessen? Brot und trockene Fisch. Und das Brot war Gerstebrot, das war auch eher so in der Richtung das Trockene. Ja. Also da gab es keine Nutella, keine, weiß ich was, wir alles noch drauf tun. Ja. Ich weiß nicht, wie meine Kinder überleben werden ohne Nutella. Ja. Es war einfach einfach. Aber sie wurden alle, und das ist wichtig, sie wurden alle satt. Ich denke schon, dass das Brot, wo Jesus da geteilt hat, wenn er der Beck ist, das musste etwas sein, was wir uns nicht vorstellen können. Vor allem war es gesund, wahrscheinlich. Okay. Ja, Nutella. Ja. Okay, anderes Thema. Was lesen wir aber da? Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelte sie und füllten 12 Körbe mit Brocken und den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Also von den 5 Gerstenbroten sind 12 Körbe übrig geblieben. Man hat alles gesammelt. Und ja, wenn Gott Fülle gibt, will ich es nicht verschwenden, sondern dementsprechend auch einsetzen und auch so damit umzugehen. Meine Kinder habe ich auch diese Diskussion, man schmeißt so schnell etwas weg, ja, das Essen. Ich habe es nicht gehen. Ich habe ihnen auch schon gesagt, wenn nächstes Mal, wenn du so tust, dann beten wir auch nicht mehr. Weil wir danken Gott für etwas und für das, was wir danken, sind wir nachher am Schimpfen. Wie können wir Gott so danken? Eigentlich missbrauchen wir Gott. Oder es ist nur noch ein Floskel, der Art und Weise, wie wir beten. Und wiederum auch die Verantwortung, was Fülle angeht. Nicht verschwenderisch. Gott gibt ihm Fülle. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, soll verantwortungsvoll sein. Ich habe mal bei uns die Kinder unserer Nachbarn gehabt. Die sind aus muslimischem Hintergrund. Das hat mich sehr imponiert. Wo es um Brot ging, du, da waren sie dann ganz heikel. Er sagt, nein, das Brot, ich esse alles auf. Bei uns ist es eine Regel, Brot wird nicht weggeschmissen. Ich dachte, ja, das ist noch eine gute Lektion auch für meine Kinder gewesen, ja. Brot wird nicht weggeschmissen. Ich habe von meinem Freund in Rumänien gehört, damals in Ceausescu-Zeiten hat Ceausescu immer den Leuten Brot gegeben, aber immer 3 Tage altem Brot. Wie ist das, wenn wir so frische Kilo Brot haben? Mei, das ist was Wunderbares, nicht? Also mein Bruder und ich damals, wo wir in die Schweiz kamen, haben wir uns ein Kilo Brot gekauft, weil es so frisch war. In einem Abend haben wir ganz ein Kilo gegessen. Ja. Und das war der Grund, dass Ceausescu hat gesagt, nein, trockene Brot, essen Sie nicht so viel. Ja. Aber nicht das ist, was der Herr ja uns will. Auch da, wir haben Möglichkeiten, wir sollten weise sein. Aber die Fülle geht verantwortlich damit um. Und Paulus war da so ein enormes Beispiel, weil er konnte was sagen? Philipper Kapitel 4. Philipper 4 sagt er, ich habe schon mal gedacht, was haben die eigentlich mit den Körben nachher gemacht, mit dem ganzen Brot? Weil die Jünger konnten es auch nicht essen. Nehmen wir an, dass nachher die Leute vorbeikamen und jeder hat was mitgenommen auf dem Weg nach Hause. Es ist ein Skandal in unserer Gesellschaft. Ich habe auch mal in einem Altersheim gearbeitet und es Es war ein großes Problem. Was macht man mit dem Überrest, was übrig ist? Gutes gekochtes Essen. Und der Staat hat es so weit gebracht, dass das Essen nicht weitergegeben werden sollte. Man musste alles wegschmeißen. Wegen der Hygieneregeln. Das sind keine Hygieneregeln, das ist ein Missbrauch der Fülle. Missbrauch der Fülle. Ich habe dann gesagt, ja gut, ich nehme das da mit, dann muss ich gar nicht mehr kochen zu Hause. Nein, wir dürfen nicht. Verstehen wir das Problem? In welcher Extremität wir wiederum in unsere Gesellschaft gehen? Heute steht tatsächlich ein Umdenken da. Und trotzdem, ihr wollt nicht wissen, was in Coop und Migros alles weggeschmissen wird. Ein Tag abgelaufen. Na, hätte sie doch mehr gebracht. Gut, anderes Thema. Philipper 4, Vers 12, da lesen wir, wie Paulus etwas Wichtiges sagt, denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Paulus konnte sagen, ich habe ihn nicht irren lassen, ob in Fülle, mit viel oder wenig. In all dem kann Paulus sagen, ich freue mich im Herrn. Er tat, was er tat, er lebte, was er lebte, zu Ehre Gottes. Die Fülle wurde zur Ehre Gottes eingesetzt. Ja, und auch das, was wenig war, wurde zur Ehre Gottes gelebt. So war ein Paulus. Wir haben 6 Lektionen gesehen. Wo will Jesus sie hinbringen? Johannes 6, Vers 35 lesen wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus sagt, wer mich hat, hat alles. Und genauso wie ein ganz praktisches Beispiel, Jesus ihnen zeigt, was es heißt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der für euch sorgt. Für euch aber heißt es, damals die Jünger, lebt dem entsprechend. Lebt dem entsprechend. Lebt diese Lektionen, in Überfluss richtig zu reagieren, in einer ständigen Abhängigkeit von Gott zu sein, Gebetsleben, der göttliche Ordnungen einzuhalten, der göttliche Struktur einzuhalten, und wiederum gehorsam gegenüber Gott und seine Maßstäbe. Und was wir die ersten 2 Lektionen, wo wir gesehen haben, das, was du hast, setze es fürs Reich Gottes ein. Und der erste Lektion, Glaube und Sicherheit im Herrn. Wenn du im Herrn bist, du hast Sicherheit. Ich möchte uns fragen, ist dies Realität geworden in unserem Leben? Ist Christus das Brot des Lebens geworden in unserem Leben? Ist er alles geworden? Und lebe ich dementsprechend? Oft leben wir nicht dementsprechend, weil wir die Fülle in Christus noch nicht erfahren haben. Weil wir nicht gelehrt haben zu vertrauen. Weil wir oft unser Vertrauen auf vergängliche Sachen setzen und deshalb nicht Berge versetzen können. Vertraue ihm. Lebe in einer Abhängigkeit von ihm. Und du wirst Berge, geistig gesehen, versetzen. Amen. Möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für dieses wunderbare, lebendige Beispiel, wo wir im Wort Gottes haben. Danke, Herr Jesus, für die Art und Weise, wie du den Menschen begegnet hast. Und durch so ein ganz praktisches Beispiel hast du ihnen so eine lebendige, geistliche Lektion gegeben, Herr. Und wir danken dir für diese Lektion, die auch uns gilt. Und auch wir wollen lernen, was es heißt, dass du das Brot des Lebens bist. Wir wollen lernen, was es heißt, dir zu vertrauen und dass wir bei dir weder Hunger noch dürsten werden. Auch wenn wir durch finstere Täler hindurchgehen, wissen wir, du bist dennoch bei uns. Herr, wir wollen lernen, im Wenig dir zu vertrauen und das, was wir haben, zu deiner Ehre einzusetzen. Wir wollen lernen, dass du uns den Segen gibst, Herr. Und dementsprechend wollen wir auch in dieser Abhängigkeit leben. Wir wollen gehorsam sein gegenüber deinen Befehlen, dein Wort. und der Ordnung, der du geschaffen hast, Herr. Ja, danke, dass wir wissen, du bist ein Gott der Ordnung. Und danke, Herr, Jesus, für dein Erlösungswerk. Am Kreuz von Golgatha hast du unsere Schuld auf dich genommen. Du hast alles vollbracht, damit wir einmal vor Gott dem Vater stehen können. Ich möchte einfach beten, dass dies Realität wird bei jeder einzelnen von uns in diesem Raum. Dass das Brot des Lebens Realität wird, Herr. Und dass wir nach vorne schauen können, mit Gewissheit einmal ewig bei dir zu sein. Und heute und jetzt, Herr, wollen wir zu deiner Ehre in der Abhängigkeit von dir bewusst leben. Amen. Ja, wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen, 437, sicher in Jesu Arme. 437. Und wir singen da alle drei Strophen. Ich möchte noch den Segen beten und wenn möglich, stehen wir dazu auf. Ich bete den priesterlichen Segen aus 4. Mose Kapitel 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Herr, Maranatha, komme bald. Amen.